Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen.
Paula Timofte, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, du bist Steuerberaterin, Partnerin, spezialisiert auf Klein- und Mittelunternehmen, Gründerinnen, Content Creator, Immobilienthemen und Startups. Das heißt, du kennst alle Seiten, du weißt, wo Fehler passieren, wo Geld liegen bleibt und was man irgendwie wirklich wissen muss, bevor es teuer wird und bevor das Finanzamt anklopft. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, habe ich so eine Frage an dich, weil du bist ja auch selber Content Creatorin. Was ist so Content, den du zwar voll gern konsumierst, aber nie selber produzieren würdest?
Mhm. Bei mir ist es ja so, dass ich Mama von 2 Jungs bin. Das heißt, meine Jungs sind 12 und 10. Das heißt, ich überlege immer schon vorab, was würde ich posten, was den beiden nicht peinlich sein könnte. Ich frage sie immer vorab, ist es okay, wenn ich das poste? Ja, ich weiß, sie sind noch sehr jung beide. Aber zumindest, ich sage ihnen, stell dir vor, jemand aus deiner Klasse würde das sehen. Wäre es okay für dich, wenn die das sehen? Und dann kriege ich immer ihr Go, bevor ich das poste. Somit überlege ich mir tatsächlich immer schon sehr gut, was ich poste. Stimmt das auch immer mit meinem Mann ab, dadurch, dass sie auch eben auf Social Media zu sehen sind.
Und du konsumierst aber gerne auch Family-Content, Dinge, die du wahrscheinlich, die genau. ähnliche Lebensrealität oder sowas haben wie du.
Ja, also Family-Content, Rezepte, das Übliche. Also da ist immer so ein bunter Mix von allem mit dabei.
Sehr gut, danke für den Einblick. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Es fängt jemand an, so ein bisschen zu bloggen oder auf Instagram aktiv zu sein, bekommt einmal Produkte zugeschickt, Kosmetika, vielleicht ein bisschen Kleidung. Muss ich das schon versteuern oder ist es einmal einfach ein Goodie, das ich einfach bei mir in den Kasten lege und dort liegen lasse?
Das ist immer so eine Frage. Da melden sich Leute bei mir, die sind manchmal wirklich ganz am Anfang und manchmal sind die schon irgendwie so 5 Jahre im Business dabei, aber haben immer nur so ein bisschen was bekommen. Da ist immer die Frage quasi, habe ich jetzt was falsch gemacht? Wann soll ich starten und so weiter? Und ich muss dazu sagen, wir haben bei uns in der Kanzlei einen bunten Mix aus Content Creator. Das heißt, ich sage immer, es hängt davon ab. Also jeder Influencer, Content Creator wird bei uns sehr individuell beraten. Ja. Und das heißt, es gibt immer so mehrere Szenarien. Das erste Szenario ist, es ist tatsächlich mal ein Hobby, ich fange damit an, ich kriege was zugeschickt. Und dann ist halt immer die Frage, warum bekomme ich das zugeschickt? Ja, ich wurde ja wahrscheinlich im Vorfeld schon kontaktiert, ich habe irgendwie meine Adresse hergegeben, wurde was vereinbart? Wurde vereinbart, dass ich vielleicht etwas dafür poste? Oder bin ich einfach nur irgendwo in einem Verteiler von einer Agentur gelandet und kriege das zugeschickt? Das heißt, das ist einmal so die erste Grundfrage, die sich stellt. Muss ich irgendwie eine Gegenleistung erbringen? Und wenn ich eine Gegenleistung erbringe, ist halt auch ein bisschen so die Frage, warum mache ich das jetzt überhaupt kostenlos? Mache ich es, weil ich dieses Produkt haben möchte? Das heißt, das Produkt ist tatsächlich anstatt Geld meine Bezahlung. Oder mache ich das einfach nur, um meinen Followern irgendwie Mehrwert zu zeigen, irgendwie Produkte herzuzeigen? Das heißt, da stellt sich immer so die Frage. Das heißt, selbst wenn das passiert, ist das noch kein Problem, weil es gibt in Österreich einen Veranlagungsfreibetrag. Ja, das bedeutet, der Veranlagungsfreibetrag beträgt 730 Euro netto pro Jahr. Aber damit der überhaupt zur Anwendung kommt, müssen wir quasi schon feststellen, war das jetzt eine Einnahme oder nicht? Denn nur Einnahmen fließen in diesen Veranlagungsfreibetrag. Und eine Einnahme ist es halt tatsächlich immer dann, wenn eine Gegenleistung vereinbart worden ist und wenn die Ware anstatt von Geld geflossen ist.
Da habe ich gleich eine blöde Zwischenfrage. Also jetzt kriege ich manchmal Produkte zugeschickt, die ich tatsächlich käuflich erwerben kann, aber es sind auch manchmal Dinge dabei, die quasi nur für CreatorInnen sind, die es vielleicht so nicht zu kaufen gibt. Das heißt, eigentlich müsste ich ja dann bei der Agentur oder bei dem Unternehmen nachfragen, hey, was ist der Wert dieses Produkts, das es ja so nicht zu kaufen gibt, um quasi zu ermitteln, bin ich in dem Freibetrag oder nicht?
Genau, das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt wäre mal, warum können denn nur Content Creator erwerben? Das heißt, möchte das Unternehmen überhaupt, dass das auch andere erwerben? Da muss ich mir mal die Frage stellen, war das jetzt ein Geschenk vom Werbepartner, das ich vielleicht gar nicht besteuern muss? Oder wenn es tatsächlich etwas gibt, was man sagt, okay, es ist jetzt anstatt Geld geflossen, es ist eine Ware, dann müsste ich tatsächlich nachfragen. Das heißt, ich sage zum Beispiel meinen Klienten und Klientinnen immer, schaut mal nach, was würde das auf Ilhaben kosten, auf Geizhals. Also der günstigste Preis, den ein fremder Dritter für diese Ware bezahlen würde. Und idealerweise gibt es vielleicht sogar einen Wert, den dann der Kooperationspartner einem nennt.
Okay, verstehe. Und wenn es ein Geschenk ist, dann muss ich es nicht versteuern?
Genau, also wenn keine Gegenleistung geflossen ist, muss ich nicht versteuern. Man muss halt da immer ein bisschen aufpassen, deswegen sage ich, es ist wirklich sehr individuell. Das Business ist auch für das Finanzamt sehr neu. Das heißt, man muss sich das immer anschauen, wenn ich jetzt sage, ich kriege jetzt, weiß ich nicht, von Dyson einfach so einen Staubsauger zugesendet, muss man sich dann die Frage stellen, ob da nicht vielleicht doch irgendwo eine versteckte Gegenleistung da war.
Oder zumindest erwartet wird.
Genau, also meine Content Creator kriegen von mir immer im Zuge des Jahresabschlusses eine Excel-Vorlage, wo dann drinnen steht, quasi füllst das bitte aus, was für Waren sind geflossen und dann gehen wir es gemeinsam im Zuge des Jahresabschlussgesprächs durch, ist das jetzt zu besteuern, ja oder nein.
Und die meisten Influencerinnen haben ja eine Werbeagentur oder ein Ankündigungsunternehmen meines Wissens nach angemeldet. Ab wann muss ich ein Gewerbe anmelden?
Das Gewerbe ist tatsächlich so ein bisschen parallel mit dem Veranlagungsfreibetrag. Das heißt, sobald mehr als 730 Euro Gewinn pro Jahr da ist, also dieser Veranlagungsfreibetrag ist eine Gewinngröße, muss ich auch ein Gewerbe anmelden. Das heißt, da bin ich dann gewerblich tätig. Das heißt, ich mache das in regelmäßigen Abständen. Ich habe eine Gewinnerzielungsabsicht. Ich habe irgendwie vor, quasi das Ganze unternehmerisch zu machen. Ich habe auch Content Creator, die machen zum Beispiel nur Barter-Deals. Da fließt nie Geld. Die machen das alles nur auf Produktbasis. Das heißt, auch da ist dann wirklich auch schon ein Gewerbe anzumelden, wenn dieser Freibetrag von 730 Euro überschritten wird.
Aber jemand, der nur Barter-Deals macht, hat doch dann eigentlich immer einen, also keinen Verlust, aber ich muss ja dann theoretisch Steuer auf die Produkte zahlen, obwohl ich kein Geld bekommen habe.
Genau, ja. Das heißt, das sind zum Beispiel Waren, weiß ich nicht, ich richte mir die Wohnung mit Waren ein, ja. Das ist etwas, was ich mir privat hätte eh kaufen müssen. Ich sage immer, stell dir mal vor, du kaufst dir einen Laptop um 1000 Euro. Und du kriegst ihn dann zugeschickt. Der Wert ist immer noch 1000 Euro. Und dann zahlst du halt nur den Steuerbetrag auf diese 1000 Euro. Das heißt, es ist nie Geld geflossen, aber ich muss halt trotzdem die Steuer drauf bezahlen.
Ich glaube, da haben jetzt ein paar Influencerinnen ein bisschen was nachzuholen. Und wir haben gerade über Produktzusendungen gesprochen, aber wie ist es denn zum Beispiel mit einer Einladung zu einem Event oder einer Hoteleinladung, wo ich eingeladen werde, ein Wochenende zu kommen, ich berichte drüber, aber ich kriege eben kein Geld. Das heißt, auch da müsste ich quasi dann den Gegenwert, den ich vielleicht auf Booking finde, versteuern.
Genau. Also da ist es auch immer, man muss es sich auch immer im Detail anschauen. Das heißt, da stellt sich auch die Frage, war eine Gegenleistung vereinbart? Das heißt, wenn ich jetzt einmal auf ein Event eingeladen werde, dann ist das nicht automatisch zu besteuern. Ja? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf den Opernball eingeladen werde, wo andere fremde Dritte vielleicht mehrere tausend Euro für diese gleiche Karte bezahlen würde, da muss ich mir schon die Frage stellen, ist das jetzt zu bezahlen, ja oder nein, oder in welchem Rahmen ist das Ganze passiert? Und das Gleiche gilt auch für Hoteleinladungen. Das heißt, wenn man jetzt Hoteleinladungen annimmt, muss man sich schon die Frage stellen, will ich da unbedingt hin? Weil ich kriege von meinen Content-Creatern oft die Rückmeldung, naja, ich wurde ja eingeladen und jetzt muss ich dafür auch noch bezahlen. Ich sage, naja, aber es geht, fahrt wirklich nur dorthin, wo ihr auch wirklich privat hinfahren würdet, wo ihr dann quasi einen Vorteil daraus habt. Und wir haben dann auch immer auf der einen Seite die Einnahmen aus der Hoteleinladung, aber man kann ja auch immer Ausgaben dagegen stellen. Das heißt, immer dann, wenn ich eine Einnahme habe, darf ich ja auch Ausgaben ansetzen. Und so versuchen wir das Ganze dann immer ein bisschen auszugleichen. Kritisch wird es dann immer nur bei den Family-Content-Creatern, wo dann vielleicht 4 Personen, 6 Personen eingeladen sind. Da muss man sich halt die Frage stellen, wo ist jetzt der private Anteil und wo ist der betriebliche Anteil? War es ausdrücklich erwünscht, dass zum Beispiel die Kinder dabei sind? Also da muss man sich wirklich immer im Detail anschauen.
Das ist jetzt eine Frage, die ich gar nicht weiß, ob du mir die beantworten darfst, aber müssten dann theoretisch, musste der Honorar für die Kinder fließen, wenn die Kinder mit Teil des Contents sind?
Vom Hotel aus, oder?
Ja, also wenn die Kinder quasi auch gebucht werden?
Nein, muss kein Geld fließen. Also ich sage immer, im Idealfall fließt Geld, weil da muss man sich nicht die Frage stellen, ob jetzt die Hoteleinladung quasi zu besteuern ist, ja oder nein. Aber da setze ich halt einfach den Wert an, inklusive Kinder für die Einnahmen.
Und Ausgaben wären dann zum Beispiel Kilometergeld, Anreise, wenn ich mir noch das Abendessen nicht inkludiert ist. Das wären dann quasi genau die Ausgaben, die ich den Einnahmen gegenüberstelle.
Genau, also bei der Verpflegung muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Das schauen wir uns dann auch immer im Detail an, weil war das jetzt Privatverpflegung oder warum war jetzt notwendig, dass man sich quasi privat verpflegt. Aber grundsätzlich, ja, Ausgaben, Kilometergeld typischerweise.
Und du hast gerade schon angesprochen, so diese private Nutzung oder auch Möbel, die ich mir kaufe und auch gerade im Influencer-Marketing, Fashion ist ein großer Bereich, das heißt Kleidung. Ich bin jetzt Fashion-Creatorin, das heißt ganz viel meines Contents mache ich mit neuen Gewand. Ab wann ist es eine berufliche und ab wann ist es eine private Nutzung oder ist das so eine totale Grauzone?
Es ist eigentlich gar keine Grauzone. Ich habe darüber immer wieder Diskussionen auch mit meinen Content-Creatern. Und es gibt sogar wirklich Content-Creator, die aus diesem Grund nicht zu mir gekommen sind, weil wir immer diese Diskussion haben, ist es jetzt abzugsfähig oder nicht? Es ist ganz klar nicht abzugsfähig. Ja. Also das ist eines der Dinge, die im österreichischen Steuerrecht schon so oft ausjudiziert worden sind. Das betrifft ja nicht nur Content Creator, sondern auch andere Berufe. Kleidung ist halt leider wirklich nicht abzugsfähig. Und da steht wirklich in jedem Judikat drinnen, sobald man das irgendwie in der Freizeit tragen kann, ist es nicht abzugsfähig. Und ich habe oft die Diskussion, ja, aber wenn ich privat mir Kleidung kaufen würde, dann würde ich mir vielleicht nur ein Zehntel von meinem Kleiderschrank kaufen. Sag ich mir, ja, aber was macht ihr danach mit der Kleidung? Entweder ihr verkauft es und will haben oder ihr schenkt es ja oder was auch immer. Das heißt, selbst wenn ihr es nutzt, es ist immer noch dieser private Bereich da und das ist ja, steht auch im Gesetz klar drinnen, es sind nicht abzugsfähige Aufwendungen. Ja.
Ich glaube, da brichst du jetzt gerade ein paar Herzen oder ein paar...
The bearer of bad news. Es gibt ja wirklich ein paar Möglichkeiten, es dann doch machen zu lassen. Nur das wollen halt, also gerade im Fashion-Bereich wollen das die meisten nicht. Man sagt, wenn irgendwo ein Logo aufgestickt ist, dann ist es abzugsfähig. Ich habe zum Beispiel einen YouTuber, der trägt halt immer seine schwarzen Hoodies in seinen Videos. Der hat sich halt das Logo eingravieren lassen und somit kann er seine schwarzen Hoodies absetzen. Ja?
Das ist dann quasi Arbeitskleidung.
Genau. Oder ich sage zum Beispiel, das gleiche Thema haben wir auch immer mit Make-up im Beauty-Bereich. Ich sage, sobald man irgendwie in eine Rolle schlüpft, ja, da gibt es ja große Content-Creator, die sich Perücken kaufen, die dieses Theater-Make-up verwenden. Das ist dann wiederum abzugsfähig, weil das ist etwas, das schlüpfe ich in eine Rolle, da bin ich nicht mehr ich selbst. Dann ist es abzugsfähig. Aber ansonsten muss ich dann immer sagen, nein, ist es nicht. Und ich weiß, es gibt viele Kollegen, die machen das, aber man muss immer ein bisschen aufpassen. Auch für das Finanzamt ist der Content-Creator-Bereich ein neuer Bereich. Man muss dann immer argumentieren, warum habe ich diese Einnahmen. Ich habe zum Beispiel eine Ausnahme bei einer Content-Creatorin. Da habe ich gesagt, wir setzen ihre Kleider, die sie sich kauft, ab. Aber der einzige Grund, warum sie sich diese Kleider kauft, ist, weil sie extrem viel Affiliate-Marketing macht. Das heißt, mit diesem Affiliate-Marketing, zum Beispiel kauft sie sich Kleider auf Amazon, generiert sie viele Klicks und generiert wiederum Einnahmen. Das heißt, diese Ausgabe war notwendig, um Einnahmen zu generieren. Ich weiß, da ist ein bisschen ein Widerspruch in sich, aber das sind so die einzigen Ausnahmen, wo ich sage, okay, da können wir uns Gedanken machen, wie wir das Ganze dann doch irgendwie absetzen können.
Das heißt, bei dem Amazon-Kleid kann man jetzt sagen, es werden quasi die Einnahmen direkt tatsächlich dem Produkt zugeordnet.
Genau.
Und nicht genau. Der Marke, das ist dem Branding der Person, quasi, dass ich natürlich über Content, den ich erstelle, am Ende des Tages potenziell mehr Aufträge bekomme, sondern tatsächlich quasi auf dieses eine Produkt zurückzuführen. Und deswegen ist es, sagst du, steuerlich absetzbar.
So ist es.
Okay. Dann gehen wir mal kurz zu Rechnungen über. Für viele Leute, die wissen, wie man Rechnungen schreibt, aber es gibt ja noch immer so ein bisschen eine Unwissenheit oder Leute, die ganz neu anfangen. Was gehört auf eine Rechnung auf jeden Fall drauf und was darf nicht fehlen?
Bei den Rechnungen habe ich tatsächlich immer wieder, sehe ich das immer wieder, dass die nicht richtig ausgestellt werden. Das heißt, viele Content-Creator, die starten mal als Kleinunternehmer. Das heißt, sie schreiben keine Umsatzsteuer auf die Rechnungen. Was viele aber verabsäumen, ist auch Kleinunternehmer, sobald sie irgendwie im Ausland mit Agenturen zusammenarbeiten, brauchen eine UID-Nummer für Reverse-Charge-Umsätze. Ja. Das heißt, diese UID-Nummer darf dann auch wirklich nur für diese Reverse-Charge-Umsätze verwendet werden und da muss halt auch dieser Verweis drauf, Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger aufgrund von Reverse-Charge. Das heißt, das fehlt dann ganz oft und was ganz oft fehlt, ist auch der Leistungszeitraum.
Auf das Reverse-Charge zu kommen, für alle, die das nicht wissen, wenn ich in Österreich Umsatzsteuer verrechne, dann verrechne ich, sagen wir jetzt 1.000 Euro plus 200 Euro Umsatzsteuer innerhalb Österreichs. Und nach Deutschland sind es quasi 1.000 unter Anführungszeichen brutto für netto und dann durch diesen Reverse Charge muss ich diese 200 Euro nicht abgeben, aber kriege sie auch nicht mehr zurück.
Genau.
Die ist aber dann angefordert als extra UID-Nummer für Reverse Charge Verfahren.
Genau, beim Antrag schreibt man genau hin, das ist nur für diese Reverse Charge Umsätze anzuwenden.
Aber macht es überhaupt Sinn, keine Umsatzsteuer zu verrechnen? Weil ich kann mich erinnern, als ich gegründet habe, ich habe von Anfang an Umsatzsteuer verrechnet, weil ich mir halt auch gedacht habe, ich kann ja dann auch alles einreichen, also Druckerpapier etc. Ich kann mir dann die Umsatzsteuer auch wieder zurückholen. Wann macht es Sinn oder warum macht es Sinn, nicht von Anfang an Umsatzsteuer zu verrechnen?
Ich sage mal so, in 95% der Fälle empfehle ich Content-Creatern auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, weil man im Kleinunternehmerbereich einfach immer B2B arbeitet. Das heißt, der einzige Nachteil, den ich sehen würde, ist der erhöhte Aufwand, dass man sagt, man muss quartalsmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. Das heißt, ich mache quartalsweise schon meine Buchhaltung. Aber ansonsten macht es immer Sinn, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Content-Creator, bei denen wir wirklich nur die Kleinunternehmerregelung laufen lassen, weil die sagen, die haben keine Ausgaben. Für die macht das keinen Sinn, weil die haben keine Vorsteuern, die sie sich holen können.
Ich kenne auch ein paar Fälle, wo es dann die als Kleinunternehmerin begonnen haben und dann irgendwie im September draufgekommen sind, oh shit, ich komme über die Grenze. Ich glaube, es sind 55.000 Euro Jahresumsatz netto, wenn ich es richtig notiert habe. Und die ja dann wirklich auch nachverrechnen müssen und dann allen die Umsatzsteuer nachverrechnen müssen. Und ich glaube, ich bin ja dann, bin ich verpflichtet, das noch nachzuzahlen? Ich bilde mir ein, da war, du hoffst auf den Goodwill.
Diese Regelung gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, die 55.000 Euro, die stimmen, die sind jetzt neu. Und bis, glaube ich, Ende 24, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war es so, wenn man irgendwie im November draufgekommen ist, ich komme jetzt über die Grenze, die waren damals noch 35.000 Euro, musste ich es nachverrechnen. Und der Vorteil im B2B-Bereich ist, ich verrechne diese Umsatzsteuer nach. Der Kunde muss es mir zwar zahlen, aber er kann es sich vom Finanzamt wieder zurückholen. Ich hatte ein einziges Mal den Fall mit einer Kollegin, die wollte das irgendwie nicht zahlen. Die hat das überhaupt nicht verstanden, dass jetzt die Umsatzsteuer zahlen muss, sie sich aber das Gleiche vom Finanzamt zurückholt. Aber seit 01.01.2025 ist es so, dass ich erst den Umsatz mit Umsatzsteuer verrechnen muss, der über diese 55.000 Euro Grenze rübergeht. Das heißt, das ist wirklich eine Erleichterung, weil wenn ich jetzt außerhalb des B2B-Bereichs bin, zum Beispiel eine Friseurin oder Nageldesignerin, die hat das ja nicht mehr nachfordern können. Das heißt, die ist dann wirklich, die hat die 20% dann aus der eigenen Tasche zahlen müssen.
Klar, gerade bei Kundinnen, also ich denke mir als Unternehmen, wenn ich es wieder vom Finanzamt zurückbekomme, dann ist es mir ja wurscht, aber als Endkundin kann ich auch verstehen, dass 20%, die ich dann für nicht mehr Leistung ja am Ende des Tages zahle, schwierig sind. Das heißt, wenn ich aber jetzt über diese 55.000 Euro jetzt komme, dann muss ich Umsatzsteuer verrechnen, ist das korrekt?
Mhm, genau.
Und davor ist es optional, aber du sagst eigentlich, bist du dafür von Anfang an Umsatzsteuer zu verrechnen, weil es ist einfach ein bisschen mehr Aufwand, diese eine Überweisung im Quartal zu machen, aber ich kann mir halt viel zurückholen.
Genau.
Und ist ein Tipp dann auch beim Gründen, ich glaube, das kann ich mir fast selber beantworten, aber ist zumindest ein Tipp, den ich immer allen sage, das Erste, was man braucht, ist eine gute Buchhalterin oder Steuerberaterin?
Grundsätzlich ja. Also ich merke es bei den Erstgesprächen, ich sage mal, 10% von denen, die zum Erstgespräch kommen, sind super gut vorbereitet. Die sind oft mit der KI vorbereitet oder haben selber schon Recherchen gemacht oder irgendwelche Unternehmensgründerprogramme, die kennen sich irrsinnig gut aus. Und dann gibt es aber dann diesen kleinen Haken, an den sie nicht gedacht haben, wo so, okay, ich mache es dann doch mit dir, wo sich dann doch nicht drüber trauen. Und bei den anderen 90% merke ich einfach, es ist zwar ein Grundwissen da und es gibt halt einfach auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, aber es gibt, also das Gesetz ändert sich ja laufend, es gibt so viele Dinge, auf die wir achten. Und was unsere Zusatzleistung ist zum Beispiel, ich habe so viele Content Creator im Pool, ich merke, was ich tue, der Markt. Ja. Das heißt, ich hatte schon Content Creator dabei, wo ich mir gedacht habe, wo ich den Jahresabschluss gemacht habe, boah, der verlangt viel zu wenig für die Story oder für das Reel, also das ist ja voll arg. Und bin drauf zugegangen und gesagt, du kannst locker das Dreifache dafür verlangen. Also das sind auch so Unternehmensberatungen, die wir dann geben oder wie es jetzt vor kurzem war mit der RTR oder Com Austria, wo es einen riesen Aufruhr gab. Das heißt, da schicken wir zum Beispiel auch an den gesamten Pool hinaus. Bitte achtet darauf. Das heißt, wir machen ja nicht nur klassische Steuerberatung und sagen quasi das, was man eher auf der Wirtschaftskammerseite lesen kann, sondern versuchen da wirklich auch tiefer in die Beratung zu gehen.
Stichwort RTR, wir haben eh kurz drüber geschrieben und du hast doch, ich weiß nicht, du hast gesagt, du schreibst einen neuen Artikel, ich weiß nicht, ob der schon da ist, aber wenn ja, verlinken wir ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Die RTR ist ja nach, zumindest in meiner Bubble, nach dem Podcast mit der Eva so ein bisschen, hat für Furore gesorgt und ganz viele Leute, ganz viele Creatorinnen, die tatsächlich ganz lang schon im Game sind, haben mir geschrieben so, oh mein Gott, ich habe davon noch nie was gehört, mich inkludiert. Ich weiß nicht, wem ich da jetzt so die Schuld zuschieben darf, aber ich glaube, die WKO wäre vielleicht schon, es wäre schon super, wenn die WKO uns informiert. Die Eva hat gesagt, na, eigentlich hätte das eh bei der Gewerbeanmeldung passieren müssen, nur ich habe vor 10 Jahren beispielsweise gegründet, da gab es Videocontent in der Form auf Instagram beispielsweise noch gar nicht. Kannst du nochmal zusammenfassen für alle, die entweder die Folge mit der Eva noch nicht gehört haben oder nach wie vor verwirrt sind, was ist die RTR, was macht sie und warum, was ist unsere Pflicht?
Grundsätzlich, also ich glaube, die RTR bzw. die Com Austria, die gibt es ja schon seit Jahren. Soviel ich weiß, ich habe das also schon vor Jahren gehört, aber da hat es immer nur die YouTuber, also die reinen YouTuber betroffen. Das heißt, sobald man irgendwie Content online postet, ist man für die Reichweite, die man hat, quasi verpflichtet, richtige Inhalte zu posten. Man hat ein bisschen auch eine Verantwortung für die Inhalte, die man postet. Und sobald man eine gewisse Reichweite hat, und diese Reichweite ist halt nicht ausjudiziert, die ist halt nicht online, welche Reichweite ist es? Wir hatten ganz viel Kontakt auch mit der Com Austria, wo die gesagt haben, naja, manchmal sind es halt 5.000 Follower, je nachdem, wie man erwischt. Oder es hängt auch davon ab, zum Beispiel, wenn einzelne Videos viral gehen, kann man auch schon meldepflichtig sein. Das heißt, sobald ich irgendwie eine größere Reichweite habe, bin ich meldepflichtig und muss mich aktiv bei denen melden und sagen, Achtung, ich bin jemand, ich stehe als Person im öffentlichen Leben. und ich veröffentliche Inhalte, die vielleicht für eine größere Reichweite relevant sein könnte. Und wenn man das nicht macht, dann können auch Strafen auf einen zukommen.
Und die sind ja gar nicht so niedrig. Die Website der RTR ist sehr spammy. Vielleicht hört jemand von der RTR dazu. Ich finde, sie schaut total spammy aus. Ja. Und ich finde auch, dass sie nicht sehr informativ gestaltet ist. Das heißt, in Wahrheit ist aber dein Tipp an alle, die Videocontent, egal auf welcher Plattform, publizieren und damit irgendeine kommerzielle Absicht haben, also nicht nur meine Urlaubsvideos für meine Mama und meine Familie, sich dort zu melden und zu sagen, hallo, ich mache diese Videos.
Genau. Ich glaube, Sie haben als Richtwert auch noch angegeben, dass man irgendwie über der Geringfügigkeitsgrenze sein muss. Also sobald man Geld damit verdient, muss man sich auch aktiv bei denen melden. Die Homepage ist tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Aber meine Erfahrung ist, wenn man dort anruft, die sind wirklich super nett, die helfen einem weiter. Also da würde ich einfach anrufen und Klartext reden. Und vielleicht noch ein Tipp von mir, was ich jetzt auch mitbekommen habe. Man muss wirklich alle Kanäle quasi melden. Das heißt, wenn ich irgendwie mich mit dem Hauptaccount gemeldet habe, aber jetzt habe ich irgendwie einen zweiten Account gegründet, dann muss ich auch diesen zweiten Account dort melden. Ansonsten ist man auch wieder irgendwo da im Strafenbereich drinnen.
Und das melde ich einmalig oder ist es eine jährliche Meldung?
Ich melde es einmal, melde ich mich bei denen und dann gibt es eine jährliche Meldung. Und was mir jetzt gesagt wurde von der RTR, man muss dann auch irgendwie eine Beitragsgrundlage zahlen, je nachdem, wie hoch die Reichweite ist. Wie hoch dieser Beitrag ist, wissen sie aber selbst nicht. Also die haben sie eine komplizierte Formel.
Gut, das werden sie einem dann hoffentlich sagen.
Am Ende des Jahres wahrscheinlich, ist. Ja.
Und ich sage es auch da nochmal, weil wir das auch bei der Eva hatten, diese Meldepflicht gilt ja ab 2 Monate innerhalb der quasi Betriebs- oder der Videoveröffentlichungen. Also auch für alle, die das noch nicht nachgeholt haben, please do so. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema Absetzen, weil zahlen im besten Fall gerne Steuern, aber du hast gerade gesagt, da passiert einfach ganz, ganz viel Fehler und da ist ganz viel Unwissen noch da. Wir haben gerade gesagt, ich kann Kleidung nicht absetzen, aber ich kann ja wahrscheinlich meine ganzen Arbeitsgeräte absetzen als Influencerin oder als Creatorin. Das heißt Handy, ja. Kameras,
ja.
Laptops, wie viele?
Das ist eine gute Frage. Ich sage immer so, es ist alles eine Argumentationssache. Ja? Brauche ich mehrere iPads, brauche ich mehrere Handys, brauche ich mehrere Kameras? Kameras würde ich wahrscheinlich meistens sagen, ja. Fangen wir mal von vorne an. Ich muss mir mal anschauen, im ersten Jahr der Selbstständigkeit. Das heißt, ich fange irgendwann mal mit dem Bloggen an, mit dem Instagram und was auch immer. Also wir haben ja Gaming-Influencer, wir haben welche, also die streamen auf Twitch. Das heißt, irgendwo war ja schon irgendwo was da. Ein Mikrofon, Kopfhörer, was auch immer. Ja, das heißt, das kann ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit aus dem Privatvermögen in mein betriebliches Vermögen einlegen. Ja, das heißt, das generiert im ersten Jahr der Selbstständigkeit auch schon ganz schöne Ausgaben. Darauf vergessen die meisten tatsächlich. Das heißt, alles, was ich jetzt irgendwie betrieblich nutze, kann ich in mein Unternehmen einlegen. Muss man sich dann vielleicht Gedanken machen, verwende ich das jetzt auch noch privat, muss ich einen Privatanteil ausscheiden, aber grundsätzlich ist das abzugsfähig. Bei den Handys sage ich immer, wenn man nur ein einziges Handy hat, das verwende ich sowohl betrieblich als auch privat, muss ich einen privaten Anteil ausscheiden. Wie hoch der ist, der muss dann irgendwie nachgewiesen werden. Sicher geht man immer mit einer 60-40 Aufteilung, das heißt, da geht man immer safe mit dem Finanzamt, das werden die meistens akzeptieren. Wenn ich sage, ich möchte einen höheren betrieblichen Anteil, dann muss ich es halt argumentieren können oder muss es beweisen können.
60% ist privat oder 60% wäre betrieblich?
Betrieblich. Es muss immer überwiegend betrieblich sein, damit ich es überhaupt im betrieblichen Vermögen aufnehmen darf. Ja. Was ich immer absetzen kann, sind die ganzen Reisekosten. Das vergessen ganz viele Influencer, was überhaupt Reisekosten sind. Das heißt, da geht es ja nicht nur um Reisen, da geht es um die Fahrt zum Steuerberater. Da geht es darum, wenn ich bei einem Event eingeladen bin, da fahre ich hin, irgendein Netzwerkevent, irgendein Essen mit einem Kooperationspartner. Das heißt, all das, was irgendwie eine betriebliche Reise ist, mit 50 Cent pro gefahrenem Kilometer, kann ich absetzen. Und dafür brauche ich ja nicht einmal ein eigenes Auto. Das heißt, ich kann mir ein Auto ausborgen, womit ich da hingefahren bin und kann das dann absetzen. Bei den Reisekosten ist immer sehr viel zu holen. Was man auch immer absetzen kann, ist das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer ist in Österreich sehr streng geregelt. Das heißt, da hatten wir erst vor kurzem eine Betriebsprüfung, wo sie uns das Arbeitszimmer streichen wollten. Aber die Wirtschaftskammer hat sich da eingesetzt. Da gibt es das Arbeitsplatzpauschale. Das heißt, das kann man auch absetzen. Und was man nicht vergessen darf, irgendwelche laufenden Abos, Canva, Adobe, Lightroom, also you name it, die kann man auch alle absetzen. Und ansonsten sage ich immer, all das, was irgendwie betrieblich verwendet wird, wo ich sagen kann, das verwende ich jetzt für meinen Betrieb, kann abgesetzt werden. Kritisch wird es dann immer wieder, wenn es in den betrieblichen Bereich geht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche unbedingt eine Maniküre, weil man sieht meine Hände so oft in den Videos, das ist wieder ganz klar privat. Ja, da gibt es kein Drumherum und das machen wir auch nicht. Also wir probieren es auch gar nicht erst, weil da sind wir dann irgendwo in einem Bereich von einem Finanzstrafverfahren, wenn das dann bei der Prüfung aufliegt. Aber überall da, wo man argumentieren kann, das brauche ich betrieblich, das setzen wir auch an.
Das heißt eigentlich die ganzen Sachen, die man quasi privat sowieso machen würde, um das ein bisschen zusammenzufassen, darf ich quasi nicht mit reinnehmen und alles, was ich wirklich beruflich nutze. Ich fand das spannend, dass du gesagt hast, alles, was ich schon besitze im ersten Jahr, darf ich absetzen. Ich weiß nicht, ob ich damals dran gedacht habe, aber in meinem Kopf, glaube ich, war auch alles, was halt neu angeschafft wird, darf nur rein. Das heißt, wenn ich den Laptop eben schon habe, das Handy schon habe, den Computer, das Mikro, was auch immer, dann kann ich das alles reinnehmen.
Man macht dann halt nicht mit dem Neuwert, sondern mit dem Wert zu dem Zeitpunkt, wo ich es einlege ins Unternehmen.
Das heißt, das, was die Leute am häufigsten vergessen, sind Reisekosten und das, was sie am öftesten versuchen, sind Kleidung und Maniküre.
So das Typische.
Die meisten CreatorInnen, die ich kenne, sind tatsächlich Einzelunternehmerinnen. Einige haben eine GmbH. Ab wann empfiehlst du eine GmbH?
Ja, auch das ist sehr individuell. Es hängt wirklich davon ab. Man fragt mich immer, gibt es eine bestimmte Umsatzgrenze? Es gibt immer zwei Aspekte, warum ich eine GmbH gründe oder warum ich vielleicht ein Einzelunternehmen in eine GmbH umwandle. Das bedeutet, es hängt immer davon ab, habe ich irgendwo ein Haftungsrisiko, weil im Einzelunternehmen hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen oder gibt es irgendwo ein Steuersparpotenzial. Das heißt, wenn ich jetzt eine GmbH gründe, ich habe sehr hohen Umsatz, ich entnehme mir aber das ganze Geld, was in der GmbH ist, weil ich das privat zum Leben brauche oder ich möchte ein Haus bauen, mir eine Wohnung kaufen, dann macht die GmbH meistens gar keinen Sinn, weil ich gar nicht so eine hohe Steuersparnis habe. Vielleicht zum Hintergrund, beim Einzelunternehmen ist es ja so, wir haben in Österreich diesen progressiven Steuertarif, das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr Steuern zahle ich. Das heißt, zwischen 0-55%. In der GmbH haben wir eine Flatrate von 23% momentan Körperschaftssteuer. Das bedeutet, da habe ich eine hohe Steuersparnis, wenn ich hohe Umsätze habe oder einen hohen Gewinn. Wenn ich mir das ganze Geld aber ausschütte, dann bin ich erst recht wieder irgendwo zwischen 40-50% Steuern. Das heißt, da macht die GmbH dann meistens keinen Sinn. Wenn ich jetzt sage, ich habe sehr hohe Umsätze, ich brauche aber nur einen gewissen Teil zum Leben, den Rest spare ich mir an oder ich gründe eine zweite GmbH oder, also da gibt es ganz viele Modelle, die man sich da überlegen kann, dann macht die GmbH schon Sinn. Was wir bei unseren Content Creator schon machen, wenn wir merken, okay, das Ganze steigt jetzt, man hat die Möglichkeit, ein Einzelunternehmen rückwirkend in eine GmbH umzuwandeln. Und das Ganze kann man rückwirkend 9 Monate machen. Das heißt, wir hatten schon 3-4 Mal den Fall, wo wirklich in der zweiten Jahreshälfte sehr viel Gewinn gemacht worden ist im Vergleich zur ersten Jahreshälfte. Und dann haben wir wirklich versucht, bis zum 30.09. eine GmbH quasi, also ein Einzelunternehmen in eine GmbH umzuwandeln, per 1.01. rückwirkend. Und da haben wir dann schon oft sehr hohe Steuerersparnisse und wir zeigen das meistens dann wirklich mit Vergleichsrechnungen auf. Ja? Das heißt, wir berechnen, okay, das kostet dich jetzt das Ganze, aber dafür sparst du dir so und so viel Steuern.
Aber es gibt ja auch einen Umsatz, wo ich verpflichtet bin, eine GmbH anzumelden. Ist das korrekt?
Ja, das ist aber sehr hoch. Also ich habe es jetzt gar nicht auswendig im Kopf. Ich glaube, das waren 700.000 Euro. Also das heißt, ab 700.000 Euro im zweitfolgenden Jahr oder 1 Million Euro im ersten Jahr bin ich dann verpflichtet, eine GmbH zu gründen.
Also würdest du den meisten CreatorInnen empfehlen oder sagen, es reicht ein Einzelunternehmer, weil gerade dieses Haftungsthema, das du angesprochen hast, ich sehe das ja bei den CreatorInnen, die bei mir im Management sind, das meiste geht ja mit einer Freigabe raus. Insofern ist ja mein Risiko relativ gering, weil in dem Moment, wo die Kundin das abgenommen hat, ist ja mein Haftungsbereich schon gleich relativ klein, oder?
Also die Content Creator, sage ich einmal, vom Haftungsrisiko ist es sehr gering. Es hängt immer davon ab, in welchem Bereich gehe ich. Also habe ich Mitarbeiter, wird natürlich die Haftung höher. Oder das Einzige, was passieren kann, sage ich immer, sind irgendwelche Urheberrechtsverletzungen in dem Bereich, wo ich sage, ich habe da irgendwie höhere Strafen oder vielleicht sogar ein Verfahren anhängig. Aber ansonsten ist das Risiko im Content Creator Bereich sehr, sehr gering.
Und viele Creatorinnen bauen sich ein zweites, drittes, viertes Standbein auf und verkaufen Produkte, egal ob das jetzt physische Produkte sind oder digitale Produkte. Kann ich das alles in einem Unternehmen lassen?
Das ist auch sehr individuell. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur, sage ich mal, E-Books mitverkaufe oder ich verkaufe so kleine Produkte, dann würde ich das Ganze zusammenlassen. Das heißt, das würde ich nicht trennen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine GmbH gegründet als Content Creator, ich habe da sehr hohe Gewinne und jetzt möchte ich irgendein zweites Geschäft aufmachen oder ich möchte in Immobilien investieren oder möchte irgendein anderes Geschäft machen mit einem höheren Risiko, was ich mit einer anderen GmbH abfangen kann, da sage ich immer, trennt das Geschäft voneinander, weil du hast in diesem einen Bereich einfach sehr wenig Risiko. Das heißt, das kann immer unabhängig davon weiterlaufen, was im zweiten Geschäft passiert. Und dann kann jetzt das zweite Geschäft quasi in einer neuen GmbH stattfinden. Wenn man dann soweit ist, dann kann man sich immer auch Modelle überlegen. Das heißt, macht dann eine Holdingstruktur zum Beispiel Sinn, weil ich Geld steuerfrei von der einen GmbH in die andere GmbH, wenn sie beteiligt sind, transferieren kann. Das heißt, das kann man sich dann immer schön überlegen. Und wir haben ja wirklich Content Creator, die so groß gewachsen sind, dass sie mittlerweile über 3-4 GmbHs über eine Holdingstruktur verfügen.
Also auch da wieder sehr, sehr individuell, aber du würdest dazu raten, ein zweites Unternehmen aufzumachen, wenn quasi die Haftung beispielsweise, das Haftungsrisiko einfach ein größeres ist.
Einfach, dass ich mir überlege, wenn etwas mit diesem neuen Geschäft passiert, beeinflusst das irgendwie den Bereich des Content Creator Geschäfts, weil das ist ja wirklich, das läuft so nebenbei mit. Da würde ich dann auf jeden Fall das trennen.
Und jetzt reden wir mal über die größte Angst, glaube ich, aller Selbstständigen, die Betriebsprüfung. Das Finanzamt klopft irgendwann an und möchte alles sehen. Passiert das einfach so oder wann wird das Finanzamt auf mich aufmerksam und was passiert, wenn sie auf mich aufmerksam werden?
Ja, das ist auch sehr individuell. Das hängt immer davon ab, welchen Prüfer man erwischt. Ja. ob eine Betriebsprüfung stattfindet oder nicht. Also es ist, man wird per Zufall ausgewählt oder es gibt wirklich Branchen, die speziell geprüft wird. Also es läuft schon ein bisschen so gerade das Gerücht herum, dass das Finanzamt sich auf Content Creator spezialisiert hat. Das heißt, es gibt ja wirklich das Gerücht, dass Deutschland damit angefangen hat und jetzt werden quasi Prüfer auf diesem Bereich geschult. Also kann alles sein. Wir hatten schon Betriebsprüfungen bei unseren Content Creator und es hängt wirklich immer davon ab. Das heißt, das ist sehr individuell. Das heißt, wir hatten Betriebsprüfungen oder auch in anderen Bereichen. Da kommen sie einmal her, man bespricht das, es werden die Unterlagen übergeben und 2 Tage später hat man schon ein Betriebsprüfungsergebnis. Das heißt, es kommen dann Fragen vom Betriebsprüfer, die beantwortet man und damit ist die Betriebsprüfung abgeschlossen. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, der hat sich über 9 Monate gezogen. Und es war wirklich eine sehr intensive Prüfung dafür, dass der Umsatz sehr klein war von diesem Content Creator. Und da wurde wirklich jeder einzelne Beleg auseinandergenommen. Also das habe ich wirklich auch selten erlebt, muss ich gestehen. Da wurde wirklich auf jede einzelne Rechnung eingegangen, warum und weshalb. Und es ist ja individuell. Grundsätzlich wickeln wir als Steuerberater diese Betriebsprüfungen ab. Das heißt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, ich mache das selber, weil es ist oft auch mit Kosten verbunden, die dann an den Steuerberater zu zahlen sind. Aber ich sage mal, in 95% der Fälle machen wir die Prüfung. Der Klient kriegt davon oft gar nichts mit. Ja.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich von Anfang an eine gute Steuerberatung habe, bin ich natürlich nicht davor gefeit, dass ich vom Finanzamt geprüft werde. Aber im besten Fall ist ja dann alles so versteuert, gebucht etc., dass das Finanzamt, dass man da relativ schnell durch ist. Während wenn ich das alles alleine mache und am Anfang mein ganzes Gewand reinhaue und meine ganzen Maniküren, weil man eben meine Hände sieht, das Finanzamt wahrscheinlich relativ schnell sagen wird, das raus. Ist, dass ich die Steuern nachzahlen muss, die schlimmste Konsequenz?
Es hängt davon ab, ja. Das heißt, das ist genau der Punkt, was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel Kleidung. Ja. Ich sage mal, im ersten Step wird es wahrscheinlich rausfliegen aus dem Ganzen. Das heißt, man hat die Ausgaben gekürzt. Und das hängt dann auch davon ab, wie ist meine ganze steuerliche Situation aufgebaut. Das heißt, manche machen ja das Content-Creator-Business so nebenbei. Die schauen, dass sie zum Beispiel unter einer gewissen SVS-Grenze bleiben. Die zahlen keine SVS. Jetzt habe ich immer geschaut, dass mein Gewinn irgendwo bei 6.500 Euro ist, damit ich keine SVS zahle. Jetzt fliegen mir auf einmal 500 Euro Ausgaben raus und auf einmal werde ich SVS-pflichtig. Das kann zum Beispiel passieren. Oder es kann passieren, Kleidung ist ganz klar ausjudiziert und der Betriebsprüfer unterstellt mir jetzt, dass ich vorsätzlich Steuern hinterzogen habe. Und sobald ich im Vorsatz bin, kann ich natürlich auch ein Finanzstrafverfahren bekommen. Und im Finanzstrafverfahren, je nachdem, um welchen Betrag es geht, kann ich entweder eine Strafe zahlen, das heißt, die Strafe ist bis zu 200% von dem Wert, von dem wir sprechen, oder bei sehr hohen Beträgen reden wir dann auch schon von Gefängnisstrafen. Man muss auch dazu sagen, Content Creator, die nehme ich da ein bisschen mit raus, aber Strafen sind schon anwendbar.
Ich glaube, da haben wir als Österreich auch den Ruf, dass Steuer, sobald man mit der Finanz zu tun hat, Steuerschulden werden ja oft gefühlt härter bestraft als viele andere Dinge. Oder zumindest finde ich, ist das so ein, sagt man das irgendwie bei uns immer so. Aber das heißt, es ist oft tatsächlich einfach ein Pech, dass das Finanzamt genau mich prüft.
Es kann ein Pech sein, es kann sein, dass zum Beispiel eine Kennzahl in der Steuererklärung irgendwie ausschlaggebend war. Oft ist es zum Beispiel bei Werbeaufwendungen, wenn die sehr hoch sind, dass das Finanzamt da Alarm schlägt. Es ist so, dass immer so eine Kennziffer hinterlegt ist, in welcher Branche bin ich, und dann hat man ja so Richtwerte. Und im ersten Step ist es immer so, dass wahrscheinlich ein Computer das automatisiert mal durchprüft und wenn alles in Ordnung ist, dann geht das automatisch raus, da schaut kein Mensch drüber. Und sobald irgendeine Kennziffer abweicht, dann wird das in die manuelle Überprüfung gegeben. Das heißt, irgendwer vom Finanzamt sitzt dann da und schaut sich die Steuererklärung an. Und dann hängt es halt davon ab, wird das geprüft oder halt manuell freigegeben. Oder wie gesagt, es werden bestimmte Branchen intensiver geprüft.
Das bedeutet also, ich sage jetzt irgendwas, wenn quasi davon ausgegangen wird, dass wir 10% unseres Umsatzes für Werbung aufwenden und bei meiner Kennzahl ist quasi 40% hinterlegt, dann das wäre so ein Fall, wo das Finanzamt sagt, warum sehen wir das so massiv drüber?
Müssen wir uns anschauen, ja. Oder wenn die sonstigen, wenn alle Kennziffern sehr gering sind, aber die sonstigen Kosten explodieren, dass vielleicht einmal eine Nachfrage kommt, bitte zeigen Sie uns auf, wie setzen sich die sonstigen Kosten zusammen. Ja, ist sehr unterschiedlich, muss man auch dazu sagen.
Und ich habe die Pflicht, meine Umsätze, meine Rechnungen etc. nicht nur zu dokumentieren, sondern ja dann auch aufzubewahren. Das sind jetzt aktuell 7 Jahre in Österreich?
Genau, 7 Jahre und wenn irgendwie Immobilien involviert sind, dann 30 Jahre. Sag ich mal vorsichtig.
Gut, das heißt, da habe ich einfach die Ordner zu Hause, dass wenn das Finanzamt anklopft, ich sagen kann, hier sind quasi die Ordner von 2019 und dann können die quasi durchschauen und so lange müssen sie es quasi nachvollziehen. Aber danach kann mir auch für diese Zeit davor nichts mehr passieren, theoretisch?
Die Verjährungsfrist sind 10 Jahre, Aufbewahrungspflicht der Unterlagen habe ich 7 Jahre.
Wenn ich jetzt merke, ich höre da jetzt diese Folge und denke mir, oh shit, da ist einiges liegen geblieben, dann melde ich mich natürlich im ersten Schritt bei dir. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, ich habe meine Reisen einerseits nicht oder Kilometergeld beispielsweise nicht verrechnet, was ja tendenziell positiv sein kann, weil das ja meine Steuer oder meinen Umsatz senkt oder meinen Gewinn senkt. Aber ich merke auch, ich habe da ganz viel Kleidung drin und nicht nur dieses Jahr, sondern auch vor irgendwie 2, 3 Jahren. Was mache ich jetzt?
Grundsätzlich würde ich mal ein Erstgespräch empfehlen. Das heißt, unsere Erstgespräche sind ja kostenlos. Das heißt, da können wir uns dann anschauen, um was geht es tatsächlich. Wenn ich jetzt Sachen vergessen habe, habe ich die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres ab Bescheiddatum des jeweiligen Jahres, egal jetzt um welches Jahr es geht, das Ganze nochmal aufzumachen. Das heißt, wir gehen dann einfach mit einer Bescheidbeschwerde rein und bitten das Finanzamt, das Ganze nochmal aufzumachen, um quasi die zusätzlichen Aufwendungen oder Ausgaben anzuerkennen. Ja. Wenn ich jetzt Sachen drinnen habe, wo ich jetzt weiß, okay, das hätte nicht sein dürfen, dann hat man immer noch die Möglichkeit einer Selbstanzeige. Das heißt, da kann man dann wirklich hergehen und sagen, okay, ich habe das nicht gewusst, ich habe jetzt steuerliche Vertretung. Und die steuerliche Vertretung hat sich das angeschaut. Ich meine, im Endeffekt macht das dann eh der Steuerberater, diese Selbstanzeige. Kann man eben neue Steuererklärungen abgeben und man kann auch eine strafbefreiende Wirkung quasi erwirken mit dieser Selbstanzeige. Das heißt, ich müsste zwar die Steuern nachzahlen, aber ich müsste keine Strafe zahlen.
Das heißt, im besten Fall einfach sich tatsächlich melden und die Jahre, wo ich das Gefühl habe, da ist unsauber gearbeitet worden oder auch ich wusste es nicht, kann ja auch sein, aber das hilft dir am Ende des Tages trotzdem nichts, gemeinsam nochmal aufarbeiten und zu schauen, was ist denn da wirklich, was wurde eingereicht, was eindeutig nicht geht oder wo man sich unsicher ist.
Genau, ja.
Wenn du jetzt CreatorInnen, Content-CreatorInnen, InfluencerInnen so einen Tipp, einen Satz mitgeben könntest, wie sie sich ihr Leben leichter machen, wie sie dein Leben leichter machen als Steuerberaterin, was wäre das?
Ich sage immer, Dokumentation ist in unserem Bereich, im Content-Creator-Bereich, das A und O. Das heißt, was nicht existiert, kann im Zweifel auch gegen dich verwendet werden. Das heißt, ich kann schon damit rechnen, dass vielleicht in einer Betriebsprüfung ein Betriebsprüfer mit Screenshots von deinem Content da sitzt. Ja? Das heißt, einfach dokumentieren, wenn ich eine Reise mache, wirklich einen Reisekalender führen, so viele Termine wie möglich dokumentieren. Das heißt, mit Screenshots, warum habe ich was gebraucht? Das ist das A und O.
Okay, also einfach alles dokumentieren, alles niederschreiben, einen Kalender führen, Screenshots machen und sich auch nicht darauf verlassen, dass das Finanzamt, ich sage das jetzt mal gemein, immer so hinten nach ist, wie sie es vielleicht jetzt sind, weil auch die lernen weiter und professionalisieren sich und verstehen das Business immer besser. Und vor ein paar Jahren waren wahrscheinlich noch viele Dinge, die haben nicht gewusst, was Influencer-Marketing ist, aber auch dort sitzen jetzt Leute, die das ganz genau wissen und beobachten und wie du sagst, dann mit dem Screenshot da sitzen und man denkt sich, oh shit, das war vielleicht unsauber.
Muss man auch davon ausgehen, dass junge Leute nachrücken, die selbst Social Media konsumieren. Das heißt, so wie du gesagt hast, vor einigen Jahren war es vielleicht noch neu, aber da muss man jetzt schon damit rechnen, dass auch das Finanzamt sich da auskennt und da muss man dann einfach dokumentiert sein und gut argumentieren können.
Paula, vielen, vielen Dank. Wir werden deine Kontaktdaten auch verlinken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir wünschen soll oder dir nicht wünschen soll, dass sich jetzt viele Leute melden, weil sie Schadensbegrenzung betreiben müssen. Danke für die Insights, das war irrsinnig spannend und ich glaube, da kann man sich sehr, sehr viel mitnehmen. Danke für deine Zeit und vielleicht gibt es ja bald Teil 2 mit dir.
Ja, nein, ich bedanke mich, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön. Es war eine irrsinnig spannende Folge mit der Paula. Und ich befürchte jetzt fast, dass einige Leute sich denken, da ist ein bisschen Nachholbedarf bei mir. Deswegen fasse ich euch nochmal die wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge für mich zusammen. Ich finde, da waren ganz, ganz viele Erkenntnisse dabei und ein paar, die auch wehtun. Ich glaube, der Punkt, der am meisten wehtut, ist, dass Kleidung nicht abgesetzt werden kann. Das ist ganz eindeutig ausjudiziert, auch wenn wir es für Shootings verwenden. Aber das hat keinen Platz in eurer betrieblichen Steuer. Gleiches gilt im Übrigen für Make-up oder so Geschichten wie Maniküre. Dinge, die ihr schon absetzen könnt, sind natürlich alle Geräte, die ihr betrieblich nutzt. Beispielsweise auch Geräte, die ihr schon hattet und im ersten Jahr dann einfach in die Steuer mit reinnehmen könntet. Also Laptops, Handys, die ihr vor Betriebsaufnahme schon hattet. Und ein Punkt, der auch sehr steuersparend sein kann, sind so Geschichten wie Kilometergeld oder Reisekosten. Auch das Thema RTR kam nochmal auf und deswegen werde ich nicht müde, das zu erwähnen. Bitte, bitte meldet euch dort unbedingt, wenn ihr meldepflichtig seid, also wenn ihr Videocontent veröffentlicht und das innerhalb von 2 Monaten ab Aufnahme der Betrieblichkeit. Manchmal ist es einfach nur Pech, dass das Finanzamt auf einen aufmerksam wird und man eine Betriebsprüfung bekommt, die ganz oft der Steuerberater dann abwickelt. Aber die Paula ratet dazu, dass man einfach alles dokumentiert, dass man Termine dokumentiert hat, Shootings dokumentiert hat, Reisen dokumentiert hat, weil diese Dokumentation dann einfach am Ende des Tages oft hilft, Fragen zu beantworten und diese Betriebsprüfung so kurz und so angenehm wie möglich zu gestalten. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.